Berufsinsights, der Podcast. 2 Wochen Praktikum oder einfach diesen Podcast hören. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Berufsinsights. Heute habe ich Alex zu Besuch und wir sprechen über den Beruf des Feuerwehrmanns. Lieber Alex, schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch. Ja, Alex, ich habe es vorhin schon in der Vorbereitung kurz gesagt, ich vermute mal, man weiß so ein bisschen, was kommt, aber das habe ich schon oft bei Berufen gedacht. Also von daher, erzähl uns doch, bevor wir gleich mal so richtig in die Details gehen, vielleicht in 1, 2 Sätzen, was deine Aufgabe als Feuerwehrmann ist.
Also im Grunde ist wahrscheinlich die Hauptaufgabe des Feuerwehrmanns den meisten Leuten bekannt. Grundsätzlich haben wir so diese 4 Punkte, von denen man immer spricht. Das ist das Löschen, Bergen, Retten und Schützen. Also als Aufgabe der Feuerwehr. Insgesamt ist es halt der Feuerwehralltag und auch der Rettungsdienstalltag. Also der Rettungsdienst und die Feuerwehr werden oft gar nicht so unbedingt zusammen betrachtet, aber ist tatsächlich ein Zweig.
Ja, siehst du, da kommen nämlich schon so ein paar Aspekte, die ich nicht wusste. Und zum Beispiel muss ich ganz ehrlich gestehen, waren mir auch die 4 Punkte nicht klar. Ich hätte nur Feuerlöschen gewusst.
Ja.
Also von daher, ja, da kommt heute schon einiges Neues. Dann lass uns doch mal ins Detail gehen. Wenn du magst, nimm uns doch einfach mal mit in einen Tag als Feuerwehrmann oder in einen Tag in deinem Kollegium. Wie läuft der ab?
Also im Grunde ist es ganz schwierig zu sagen, wie ein Tag bei der Feuerwehr abläuft, weil die Tage sich wirklich jedes Mal drastisch voneinander unterscheiden. Und weil man wirklich ganz oft einfach gar keinen Plan von dem hat, was natürlich jetzt passiert. Wenn ich einfach nur einen einsatzlosen Tag beschreiben wollte, den es selten gibt, dann wäre es tatsächlich einfach, dann haben wir ziemlich klare Strukturen. Aber dadurch, dass unsere Strukturen ständig durch irgendwelche Einsätze und so weiter natürlich unterbrochen werden, ist das wirklich schwer. Aber ich kann es mal versuchen.
Ja, versuch mal. Oder wie wäre der einsatzlose Tag? Würde mich auch mal interessieren. Habt ihr eine feste Arbeitszeit, wenn es losgeht?
Der wäre tatsächlich ziemlich langweilig, der Tag. und arbeitsreich, ob man es glaubt oder nicht. Wir, also dort, wo ich arbeite, arbeiten wir im 12-Stunden-System. Die meisten Feuerwehren arbeiten, oder viele Feuerwehren arbeiten im 24-Stunden-Schichtsystem. Das heißt, es geht morgens irgendwann zwischen 6 und 7 los und endet am nächsten Morgen zwischen 6 und 7 Uhr. Bei mir ist das nicht so. Ich arbeite entweder von 7 bis 19 Uhr oder von 19 bis 7 Uhr. Also immer 12 Stunden. Und die Tagschicht, die geht im Grunde einfach so los, dass wir meistens so gegen 6 Uhr auf der Feuerwache eintreffen, 6 Uhr, 6.15 Uhr und die andere Schicht, die vor uns da war, ablösen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir einfach mal, der Maschinist auf dem Löschfahrzeug bin, das heißt der Fahrer auf dem Löschfahrzeug, dann suche ich den Kollegen der anderen Tour, der gerade noch im Dienst war, der meine Position hatte, der übergibt mir das Fahrzeug, sagt, was Sache ist, sagt, was wichtig ist, was gemacht wurde. Dann übernehme ich das Fahrzeug und dann beginne ich meinen Arbeitsalltag. Also das ist so der Morgen, der so losgeht. Dann wird angefangen, dass man das Fahrzeug checkt, dass man auch das Fahrzeug oder die Position, auf der man sich befindet, checkt. Ich bin dann fest in dieser Position eingeteilt als Maschinist auf dem Löschfahrzeug. Das ist den Tag über meine Aufgabe. Das heißt, ich bin für das Fahrzeug verantwortlich dafür, dass es getankt ist, um es mal ganz salopp zu sagen, dass die Geräte alle da sind, dass das Fahrzeug einsatzbereit ist. Dann checke ich das Fahrzeug und nachdem ich das Fahrzeug gecheckt habe, gehe ich hoch in die Küche und helfe den Kollegen beim Frühstück machen.
Die wichtigen Aufgaben.
Das ist das Wichtigste, ist ja klar. Nein, also tatsächlich, der einsatzlose Tag würde dann so laufen, dass wir dann versuchen, so gegen 8 Uhr, 8.15 Uhr alle gemeinsam zu frühstücken. Da wird vorher eine Bestellung aufgegeben und dann macht die ganze Wache zusammen oder ich sag mal die Zeit dazu haben und nicht die höheren Aufgaben haben, wie natürlich irgendwelche Wachleitungen oder die älteren Kollegen, sage ich mal. Dann fangen wir halt an und machen Frühstück. Und dann geht es, je nachdem, welcher Wochentag ist, in diese Alltagsaufgaben, die ganze Zeit so existieren. Ich glaube, in jeder Feuerwehr, ich weiß nicht, ob das so ist, aber bisher habe ich es immer so gehört, in jeder Feuerwehr ist beispielsweise Freitags Waschtag. Das heißt, es werden die Fahrzeughallen sauber gemacht, die Fahrzeuge werden sauber gemacht, von außen mal ordentlich abgescheuert und abgespritzt und so weiter. Und ansonsten es gibt immer irgendwas zu tun. Es muss immer irgendwas bestellt werden an Geräten. Es muss immer irgendwas gecheckt werden. Es muss immer irgendetwas vielleicht auch repariert werden oder geprüft werden. Und wenn tatsächlich mal gar nichts zu tun sein sollte, ich sag jetzt mal so auf dem Vormittag, dann wird der Tag meistens durch Unterrichte gefüllt. Das heißt, irgendjemand erklärt vielleicht etwas zu einem Gerät, um einfach ein bisschen up-to-date zu bleiben. Oder jemand erzählt etwas über neue Taktiken und neue Geräte oder so etwas, macht eine Einweisung in irgendwelche Geräte. Oder manchmal blöden wir auch einfach ein bisschen mehr rum. Das gibt's natürlich auch.
Ihr nutzt die Zeit auf jeden Fall irgendwie.
Das tun wir. Allerdings ist es auch so eine goldene Regel, wer zwischen Frühstück und Mittagessen irgendwo rumsitzt oder rumliegt, der macht was verkehrt. Also man hat zu tun, man hat definitiv zu
tun.
Man
findet schon was. Ja, aber finde ich schon mal einen wichtigen Aspekt, weil das sind alles, also alleine dieses Waschtag und Fortbilden und so weiter sind alles Punkte, die habe ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber das gehört halt auch zu eurem Job und das bleibt halt liegen, wenn Einsätze sind, was ja eher die Regel ist.
Das stimmt. Und dazu muss man auch sagen, es gibt ganz viele Geräte oder ganz viele Einsatzszenarien, die haben einzelne Feuerwehrleute vielleicht in ihrem ganzen Leben noch nie gehabt. Das heißt, wenn ich jetzt, es sind immer wieder Sachen, die geübt werden müssen, die einem im Gedächtnis bleiben müssen, denn man lernt es nur, wenn man es anwendet. Und auch, man kann von der Schule kommen, von der Feuerwehrschule in die Ausbildung gehen und sagen, ey, ich bin Feuerwehrmann, ich kann das jetzt, ist einfach nicht der Fall.
Ja. Glaube ich. Und die Zeit nutzt ihr dann auch, euch quasi über die Fälle auszutauschen und gegenseitig voneinander zu lernen, die halt noch nicht alle erlebt haben dann, ne?
Das auf jeden Fall. Und natürlich auch mit den jeweiligen Geräten umzugehen. Und es ist auch etwas anderes, wenn man Lehrer hat. Das sind alles, also ich meine, unsere Ausbilder sind immer gestandene Feuerwehrleute. Das sind die Leute, die aus dem Bereich kommen, die kennen sich auch aus, definitiv. Aber natürlich, wenn wir jetzt da sitzen und wir unterhalten uns über Einsätze, wir machen Schulungen, dann fängt man an zu erzählen. Da sagt man, letzte Woche hatten wir ein Feuer dort und dort, da war genau das ein Problem, darauf muss geachtet werden, da hing Stromkabel ab, achtet darauf, ist der Strom aus und so etwas, tauscht euch aus. Das sind so Erfahrungen, die man einfach miteinander teilt und das ist halt super wichtig in diesem Beruf.
Ja, stimmt. Okay, jetzt haben wir den Tag ohne Einsätze quasi, glaube ich, mal so ein bisschen abgekaspert oder fehlt da noch was?
Ja, bei uns ist es so, der Tagesablauf bis 12 Uhr, bis zum Mittagessen. Ob man es glaubt oder nicht, nach dem Mittagessen versuchen wir in der Behörde eine Mittagspause zu machen. Das ist auch so unter uns Feuerwehrleuten so ein bisschen heilig. Das heißt, zwischen 12 und 15 Uhr rufe ich nicht auf anderen Feuerwachen an, außer natürlich, wenn was wichtig ist, dann ist etwas wichtig, ist völlig klar. Aber dann da finden möglichst keine Arbeiten statt, die außer natürlich die jetzt stattfinden müssen. Einsätze werden selbstverständlich gefahren, ist ja klar. Aber zwischen 12 und 15 Uhr ist ja, das wäre irgendwie nicht so gut. Ist so die Zeit, wo man sich auch mal aufs Sofa pflanzen kann, wo man vielleicht auch mal, ja, ganz ehrlich, auch mal die Augen zumacht. Wenn es die Situation zulässt. Und dann von 15 Uhr bis Schichtwechsel geht's dann halt weiter, dass man Sport macht vielleicht. Vielleicht macht man auch eine ordentliche Tischtennisrunde mit seinen Leuten oder spielt draußen Volleyball oder so etwas. Da ist so ein bisschen dann diese Teamzeit, die ganz wichtig ist, die ganz, ganz wichtig ist.
Ja, da kommen wir wahrscheinlich später auch noch zu, weil ihr müsst wirklich zusammenarbeiten und kooperieren können.
Das stimmt.
Da muss es auf jeder Ebene stimmen, ne?
Auf jeden Fall.
Ja. Darf man gar nicht unterschätzen. Aber interessant, wer bis hierhin zugehört hat, der bewirbt sich jetzt wahrscheinlich schon und denkt, ja, das war geil.
Ja, das war wie gesagt der einsatzlose Tag, ne? Das ist definitiv nicht die Regel.
Und wenn wir uns jetzt mal einen üblicheren Tag vorstellen, kannst du uns da mal so ein bisschen beschreiben, wie es wäre, bei euch zu arbeiten?
Spannend, auf jeden Fall. Das kann ich schon mal sagen. Also was ich an diesem Beruf halt so toll finde, ist, dass einfach jeder Tag anders ist. Deshalb ist es ganz schwer, das so vorab zu sagen. Vielleicht so unser Einsatzbereich, den kann ich ja vielleicht mal so ein bisschen beleuchten.
Ja.
Also, dass man zum Einsatz kommt und zur Wache kommt und man hat direkt ein fetziges Feuer, ist meistens sehr unwahrscheinlich. Also Feuer sind wirklich die Einsatzszenarien, die äußerst selten vorkommen. Das, was hauptsächlich vorkommt, ist viel Rettungsdienst. Wenn ich jetzt auf dem Löschfahrzeug bin, in meiner Position als Maschinist, wie ich vorhin gesagt habe zum Beispiel, dann habe ich mit dem Rettungsdienst nicht so wahnsinnig viel zu tun. Wenn allerdings beispielsweise momentan kein Rettungswagen in der Umgebung verfügbar ist oder der nächste Rettungswagen vielleicht eine Viertelstunde braucht, bis er da ist, dann kann es auch mal passieren, dass ein Löschfahrzeug zu einem Notfall fährt, zu einem vielleicht zu einem Sturz oder so etwas im öffentlichen Raum und die Erstversorgung vornimmt und so etwas. Das passiert oft. Kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wenn ich jetzt in einer Kleinstadt bin, ich habe genug Rettungswagen zur Hand, dann passiert das wahrscheinlich ein bisschen weniger. Dann gibt's natürlich Verkehrsunfälle, Unfälle in Wohnungen. Das heißt, vielleicht ist, meistens sind das ältere Personen, die in der Wohnung gestürzt sind und Hilfe benötigen und nicht mehr zur Tür kommen. Dann kommt der Rettungsdienst hin, aber der kann nicht viel machen und dann kommt das Löschfahrzeug hinterher oder es fährt direkt mit und versucht, die Tür zu öffnen, möglichst ohne Schaden zu verursachen oder mit möglichst wenig Schaden. Das geht auch nicht immer. Dann wird die Tür geöffnet und das ist ein großer Einsatzbereich. Das passiert sehr oft. Da gibt's auch viele Schulungen zu, wie wir durch Fenster, durch Türen kommen und so weiter, ohne möglichst Schaden zu verursachen. Und also das ist ein großer Einsatzbereich. Grundsätzlich lassen sich unsere Einsatzbereiche meistens unterteilen in zwei große Schritte, in zwei große Felder. Das ist die technische Hilfeleistung. Das ist alles von Unfällen über Türöffnungen und so weiter, Unterstützung bis zur Brandbekämpfung. Brandbekämpfung ist alles vom vorbeugenden Brandschutz bis zum Feuerlöschen natürlich selbst. Mhm. Und wie viele Einsätze es gibt, ich sag bei uns immer, in der 12-Stunden-Schicht sind 10 Einsätze wirklich viel, 3 Einsätze sind wenig.
Okay. Das ist mal eine gute Hausnummer. Kann man sich so ein bisschen was vorstellen und alles dazwischen rangiert.
Richtig.
Und jetzt muss ich aber nochmal, vielleicht ist es eine dusselige Frage, aber für mich ist es neu. Du sprichst die ganze Zeit vom Rettungsdienst und ich glaube, du hast auch vom Rettungswagen gesprochen.
Ja, Entschuldigung, stimmt.
Wie hängt das mit euch zusammen? Das leuchtet, habe ich noch nicht ganz kapiert.
Also erstmal, der Rettungsdienst ist mit Sicherheit nicht nur die Feuerwehr. Also man darf definitiv Organisationen wie das Rote Kreuz, Malteser und so weiter und die ganzen anderen Hilfsorganisationen, die darf man nicht ausklammern. Die sind natürlich super wichtig und die machen einen sehr großen, die übernehmen den größten Teil des Rettungsdienstes. Die Feuerwehr hat mittlerweile aber in einigen Städten auch mit Abstand den größten Anteil. Aber die Feuerwehr macht sehr viel Rettungsdienst mittlerweile. Das heißt, jeder Feuerwehrmann oder in den meisten Städten, es gibt auch Städte, da ist das anders, das weiß ich, will jetzt keine nennen, weil ich es nicht ganz genau, nicht, dass ich da dann irgendwie doch was Falsches sage. bei den meisten, zur normalen Feuerwehrausbildung gehört die Ausbildung des Rettungssanitäters dazu. Das ist eine 3-monatige Ausbildung, okay. 4 Wochen Schule, 4 Wochen Praktikum im Krankenhaus und 4 Wochen Praktikum auf einer Feuerwache als dritter Mann auf einem Rettungswagen. Und dann haben, wie gesagt, in den meisten Städten, hat jede Feuerwache auch Rettungswagen. Und diese Rettungswagen werden auch durch Feuerwehrleute ganz normal besetzt. Das heißt, ich weiß.
Rettungswagen gleich Krankenwagen? Oder?
Es ist der Rettungswagen. Das ist das, was immer als Krankenwagen bezeichnet wird. Also wenn du die 112 anrufst, dann kommt der Rettungswagen. Der Krankenwagen ist eigentlich der Kranke transportiert. Also das sind die Krankentransporter. Das sind die man sich ordert, die ohne Sonderrechte fahren, ohne Blaulicht und vielleicht ältere Leute helfen, ins Krankenhaus zu kommen und die Leute vom Krankenhaus auch wieder zurückbringen und so etwas. Wir, die Rettungs- und die Notfallsanitäter vor allem und der Notarzt, wir kommen mit dem Rettungswagen.
Ah, da habe ich ja echt mal was fürs Leben gelernt.
Ja, es ist aber auch wirklich, ist auch wirklich gängig, dass das tatsächlich verwechselt wird. Ich meine, ich bin jetzt hier nicht so und ärgere mich darüber, wenn jemand Krankenwagen sagt. Mir ist natürlich klar, was gemeint ist, aber im Grunde ist es der Rettungswagen, der von der Feuerwache abfährt. Und ich erfahre quasi am Tag davor, also meistens ist es so, dass wir in der Schicht erfahren, in welcher Position wir am nächsten Tag fahren, beziehungsweise in der nächsten Schicht fahren. Und dann erfahre ich auch, bin ich auf dem Löschfahrzeug, bin ich auf der Drehleiter, bin ich vielleicht sogar auf einem Boot oder so etwas, oder bin ich auf dem Rettungswagen. Und bei uns ist es üblich,
wird langsam klarer.
Bei uns ist es üblich in meiner Position als Rettungssanitäter, dass man ungefähr 50% auf dem Löschfahrzeug ist und 50% auf dem Rettungswagen. Also wer denkt, man ist einfach nur Feuerwehrmann, der irrt sich in den meisten Fällen. Man ist auch viel auf dem Rettungswagen unterwegs und hat sehr viel mit Rettungsdienst zu tun. Und grundsätzlich kann man sagen, dass die Tage auf dem Rettungsdienst meistens in den meisten Städten auch deutlich anstrengender sind als auf dem Löschfahrzeug.
Mhm, weil einfach mehr Fälle quasi, mehr Einsätze.
Genau. Also das Löschfahrzeug ist das Standardfahrzeug für jeden Feuerwehrmann. Zu jedem Einsatz, der mit der Feuerwehr zu tun hat, der nicht Rettungsdienst ist, fährt ein Löschfahrzeug immer. Da ist der Trupp drauf. Da ist einfach der arbeitende Feuerwehrmann drauf. Das ist im Ausland anders oder so. Wenn man jetzt hier sich irgendwelche, wie gesagt, amerikanischen Serien anguckt und sagt, Moment, was redet der da? Dort ist das anders. Da sind durchaus auf Drehleitern auch manchmal Trupps noch drauf. Bei uns ist das nicht so.
Ja, gut, dass du das sagst, weil man holt sich sein Wissen ja nun mal teilweise aus dem Fernsehen.
Ja, das stimmt. Also ist hier anders. Und zu jedem Einsatz, wie gesagt, auch zur Türöffnung, was ich vorhin meinte, fährt ein Löschfahrzeug. Und dort sind dann 4 bis 8 Leute drauf und dann wird da halt gearbeitet, zusammen mit dem Rettungsdienst. Aber ob ich auf dem Löschfahrzeug bin oder auf dem Rettungswagen, das hängt einfach davon ab, wie der Einteiler der Schicht davor sagt, dass ich eingeteilt bin. Und dann komme ich am nächsten Tag hin und freue mich über das eine und über das andere.
Das heißt, das prägt auch so ein bisschen deinen Alltag. Es gibt verschiedene Positionen sozusagen, verschiedene Funktionen, die du einnimmst.
Genau, das auf jeden Fall. Zum Beispiel ist jetzt auch dieser Tag, dieser einsatzlose Tag, den ich vorhin beschrieben habe, der ist bei uns, wenn man auf dem Rettungswagen ist, zum Beispiel reduziert. Also wenn ich auf dem Rettungswagen bin, dann erwartet keiner von mir unbedingt, dass ich beim Frühstück machen dabei bin, dass ich jetzt bei der Hallenreinigung dabei bin. Wenn ich die Zeit habe, natürlich, aber grundsätzlich hat man auf dem Rettungswagen erstmal mehr zu tun und selten hat man eine Mittagspause und so etwas. Da ist es dann völlig in Ordnung, wenn man dann vielleicht mal eine Viertelstunde länger beim Frühstück sitzt oder so und auch mehr sein Fahrzeug im Griff behält, weil man ist so zu zweit auf dem Rettungswagen, manchmal zu dritt. Man hat eine große Verantwortung auf weniger Leute aufgeteilt und auch da muss man natürlich viel checken, viel überprüfen, viel auffüllen, weil man viel unterwegs ist. Die Nachbesprechung ist oft länger oder die Nachbereitung des Einsatzes ist oft länger, weil man viel sauber machen muss, viel machen muss und so weiter. Da ist man wirklich schon sehr eingebunden.
Ja, also das gehört alles mit zu eurem Job dazu, dieses Vorchecken und Vorbereiten des Wagens, egal ob jetzt Rettungswagen oder Löschfahrzeug. Dann der Einsatz selber, aber eben auch diese Nachbereitung sauber machen, wieder auffüllen, wahrscheinlich auch alles Mögliche dokumentieren und aufschreiben.
Wir sagen bei der Feuerwehr immer, wer schreibt, der bleibt. Wer nicht schreibt, der bleibt nicht. Weil alles, sagt immer, ich will hier keine Angst machen, das ist auch absolut nicht nötig. Man sagt immer, der Feuerwehrmann und der Rettungssanitäter, der steht ja mit einem Bein im Knast. Im Grunde ist es nicht so. Wir haben klare Handlungsanweisungen, wenn wir uns an die halten, die haben wir auch immer bei uns. Und wenn wir anständig dokumentieren, was wir tun und nicht rumexperimentieren, dann sind wir auch safe. Also da kann nichts passieren. Aber das ist natürlich wichtig, also dass wir dann natürlich auch unser Fahrzeug entsprechend vorbereiten, wenn ich jetzt den Defibrillator mit reinnehme und dann funktioniert er nicht und das Gerät dokumentiert, ob ich es gecheckt habe. So, und dann steht da der Anwalt und sagt, Sie haben das Gerät heute Morgen auch nicht gecheckt. Dann habe ich ein Problem. Ne? Also das sind solche Sachen, die müssen gemacht werden. Also ich meine, das geht nicht nur uns so. Das geht wahrscheinlich auch auf dem Bau, müssen bestimmt die richtigen Sachen gecheckt werden. Das sind ja auch ganz klare Richtlinien im Krankenhaus, generell in jedem medizinischen Beruf wahrscheinlich. Da bin ich bestimmt nicht der Alleinstehende.
Nee, das ist eigentlich immer überall das Dauerthema und leuchtet ja auch ein. Also man muss einfach bestimmte Dinge dokumentieren, weil sonst kann jeder nachher sagen, ja, habe ich ja geprüft, oh, upsi, die Reifen waren platt, wir konnten nicht zum Feuer rausfahren.
Ja, das wäre sehr ungünstig.
Okay, es ist schwer, einen Alltag zu greifen. Aber
ist es wirklich.
Und wenn, vielleicht gehen wir dann einfach mal so einen Einsatz durch. Also sagen wir, es ist heute ein Tag, wo du hast gesagt, Maschinist.
Genau.
Vielleicht sagst du kurz, was das bedeutet. Du bist für den Wagen zuständig?
Genau, der Maschinist ist der Fahrer des Fahrzeugs. Also auch wenn ich sage, ich bin Maschinist auf dem RTW, ich bin Maschinist auf der Drehleiter. Was ich jetzt meinte, ist, ich bin der Maschinist auf dem Löschfahrzeug. Das bedeutet für mich, ich fahre das Auto. Das ist so die primärste Aufgabe erstmal. Ich unterstütze meinen Staffelführer, meinen Fahrzeugführer in der Dokumentation des Einsatzes. Ich halte den Funk zum Fahrzeugführer und ganz wichtig halt, ich habe mein Auto im Blick. Ich sag mal, gegenüber kriminellen Machenschaften von Leuten, die vielleicht in der Gegend sind, gibt's auch leider. Ja. Ich bediene die Pumpe, ich gebe die Geräte aus, ich gucke, welche Geräte ich ausgegeben habe und dass auch die Geräte natürlich wieder zurückkommen. Ich meine, auf einer großen Einsatzstelle, wo 5, 6 Löschfahrzeuge stehen, da passiert es ständig, dass der Maschinist am Ende eine E-Mail an die ganze Feuerwehr schreibt und sagt, uns fehlen 2 Strahlrohre oder was weiß ich von dem Einsatz mit der Einsatznummer die und die, weil die Sachen halt verloren gehen. Das passiert auch, da kann man so gut sein, wie man möchte, ist ja auch völlig okay. Ja. Manchmal bleibt so ein Strahlrohr einfach mal im Feuer liegen, dann ist es weg. Aber das ist halt meine Aufgabe, dass ich mich darum kümmere, dass das wieder da ist, dass ich die Pumpe behalte, dass die Pumpe im Auge habe, dass ich dafür sorge, dass der Angriffstrupp, das heißt der Trupp, der gerade im Feuer ist oder vielleicht am Feuer ist, permanent Wasser am Schlauch hat, dass alles funktioniert, dass ich die Drücke im Auge behalte von der Pumpe. Und das ist auch ganz wichtig, das ist vielleicht nicht überall so, das weiß ich nicht, aber der Maschinist ist zumindest bei uns auch für die Atemschutzüberwachung verantwortlich. Das heißt, ich muss genau wissen, wann gehen die Trupps vielleicht ins Feuer, in die Einsatzstelle, wie viel Luft haben die in der Flasche? Wie lange haben die Luft dabei? Das muss ich im Auge behalten, weil man das manchmal selber im Einsatz gar nicht mehr unbedingt mitbekommt. Ich muss die Funkverbindung zu denen halten. Ich muss sie im Zweifel zurückschicken, wenn sie zu viel Luft verbraucht haben und so weiter. Das sind solche Sachen. Also man hat unglaublich viel zu tun.
Ja.
Das ist so eine Kopfaufgabe. Es ist wirklich, also man muss konzentriert bleiben.
Ja, absolut. Überblick behalten und so ein bisschen der Organisator und Logistiker sein.
Genau, für das eigene Fahrzeug auf jeden Fall.
Ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber klar, ihr müsst euch aufteilen. Das kann nicht einfach, alle hinfahren und alle losrennen und einer sagt dann spontan, ich bleib hier und pass auf. Sondern das ist vollkommen klar, das ist für den Tag dein Fokus sozusagen.
Genau, das hat man auch. Es ist wirklich so, ich übernehme eine Funktion. Es gibt nicht nur die Funktion des Maschinisten. Ich kann auch Angriffstruppenmann oder Wassertruppführer oder was weiß ich was sein. Dann habe ich auch meinen klaren Aufgabenbereich. Ich sag mal, wenn jetzt ein Baum auf der Straße liegt und es ist keine Person in Gefahr, dann arbeiten wir alle, dann üben wir, während wir arbeiten und so weiter, unterstützen wir uns gegenseitig. Da ist jetzt nicht unbedingt eine absolut einzigartige und durchstrukturierte Einsatzsituation zu erfassen. Da geht's dann natürlich darum, dass einfach gearbeitet wird. Aber in den gefährlichen oder in den schwierigen oder in den spannenden Einsatzszenarien, da muss natürlich eine ganz klare Struktur gehalten werden.
Ja. Und vielleicht magst du mal kurz beschreiben, was die anderen Rollen wären. Also du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Wir haben jetzt einmal gehört, was der Maschinist oder die Maschinistin in dieser, sag ich mal, bei diesem wirklich Ernstfall Brand, man muss schnell irgendwie ins Haus oder so. Welche Rollen gibt's noch und was machen die?
Also es gibt auf dem Löschfahrzeug gibt es Platz für 9 Personen. Es gibt den Staffelführer beziehungsweise den Fahrzeugführer oder Gruppenführer. Das ist derjenige, der vorne rechts sitzt und der den Hut auf hat, um es mal so zu sagen. Der gibt die Befehle. Er bekommt seine Befehle von Leuten, die Leute, die hinten im Fahrzeug sind, teilweise gar nicht sehen. Und der Maschinist. Dann gibt's den Angriffstrupp. Das ist, jeder Trupp besteht zumindest bei uns aus 2 Personen. Das ist der Truppführer und der Truppmann. Im Grunde klingt das nach so einer klaren Hierarchie. Im Grunde ist es nur eine Bezeichnung für den einen und für den anderen. Meistens ist der Truppführer auch der erfahrenste und der im Fall einer Diskussion sagt, wir machen das so. Aber es ist nicht so, als wäre der Truppmann jemand, der da steht und einfach nur blind Befehlen folgt. Es ist eine Partnerarbeit oder es ist eine Teamarbeit, die zusammen durchgeführt werden muss. Das gibt es sowohl vom Angriffstrupp als auch vom Wassertrupp und vom Schlauchtrupp. Der Schlauchtrupp, der wird, glaube ich, in vielen Feuerwehren gar nicht mehr unbedingt praktiziert. Also den gibt es gar nicht mehr in allen Feuerwehren. Hat auch ein ganz wechselndes Arbeitsfeld. Aber der Angriffstrupp ist, ich sag mal, der die Hauptarbeit durchführt. Der Wassertrupp ist der bei dieser Arbeit unterstützt. So kann man das erstmal salopp sagen. Viele Feuerwehrleute drehen sich jetzt vielleicht gerade um und denken, was redet der für einen Blödsinn? Aber ich sag mal ganz klar, nach Feuerwehrdienstvorschrift ist der Angriffstrupp derjenige, der die Aufgabe erfüllt und der Wassertrupp der quasi zuarbeitet und das überhaupt möglich macht. Der Angriffstrupp geht zum Feuer. Das bringt dem gar nichts, wenn der Wassertrupp keine Wasserversorgung von einem Hydranten aufbaut zum Beispiel. Das ist seine Aufgabe in dem Fall. Sobald die Wasserversorgung steht, passiert es oft, dass der Wassertrupp als sogenannter Sicherungstrupp genutzt wird. Das heißt, der rüstet sich auch aus mit einem Pressluftatmer und stellt sich hin und ist für Notfälle da, falls dem Angriffstrupp im Feuer etwas passiert, damit er reingeht mit seiner kompletter Ausrüstung. Die haben Betrage dabei, die haben Wärmebildkameras dabei und so weiter. Die haben ein zusätzliches Atemschutzgerät dabei, um einen Verunfallten möglicherweise auszurüsten im Feuer, damit der dann wieder mit rauskommt und sowas. Das ist dann zum Beispiel die Aufgabe. Der hat dann auch nichts anderes mehr zu tun, bis er nicht mehr Sicherungstrupp ist. Bei der technischen Hilfeleistung ist es anders. Da ist der Angriffstrupp vielleicht der, sagen wir mal beim Autounfall, der das Auto gewaltsam öffnet. Und der Wassertrupp ist derjenige, der die Geräte erstmal anreicht. Jetzt ist es aber so, dass das Ganze zunehmend anstrengend wird. Und wenn der Angriffstrupp einfach nicht mehr kann, dann wird auch einfach direkt getauscht. Also es haben beide immer ein ähnliches Aufgabenfeld. Es kann auch sein, wenn ich zu weit greife, sag ruhig Bescheid, dass der Angriffstrupp vielleicht eine Menschenrettung durchführt oder erstmal nur den Weg zum Feuer freigemacht hat und schon keine Luft mehr hat, weil das einfach 20 Minuten lang gedauert hat, dann geht der Wassertrupp als nächstes rein. Außer es ist ein anderes Löschfahrzeug. Also es ist ganz schwierig, auch da wieder zu sagen, es ist klar strukturiert und man kann, ich denke mal, soweit sagen, der Angriffstrupp macht die Aktion, der Wassertrupp ist der zuarbeitet und die Aktion möglich macht, der Fahrzeugführer hat das Kommando und der Maschinist den Überblick.
Ja, und dennoch ist alles so ein bisschen fließend und da schließt sich auch so der Kreis zum Thema, wir machen Sport oder Tischtennis oder Volleyball, weil ihr müsst ein Team sein, weil auch wenn die Rollen klar verteilt sind, weil es muss nun mal Vorgaben geben, damit man sich an was orientieren kann, müsst ihr spontan auf alles Mögliche reagieren und wissen, was weiß ich, ja, wann man einspringen muss, wie, wo man einspringen muss.
Auf jeden Fall. Und das ist auch, also das ist wirklich super entscheidend. Da gibt's auch, wenn da jemand nicht in die Gruppe passt, ist das manchmal auch wirklich schwer. Aber deshalb wird immer viel gemacht. Ich persönlich bin auf einer Wache, die ist sehr groß. Wir haben viel Personal. Man kommt nie mit allen klar. Beziehungsweise es ist nicht so, als würde man sich streiten, das nicht. Aber es gibt natürlich die einen Kollegen, mit denen man auf dem Abend danach noch ins Kino geht. Klar. Und die anderen Kollegen, mit denen man zwar arbeitet, aber die im Alltag oder die danach in der Freizeit nicht mehr wahnsinnig viel mit einem zu tun haben. Was ja auch völlig okay ist. Aber wenn man zusammen Volleyball spielt, wenn man zusammen draußen Fußball spielt oder einfach ein Brettspiel drin, wenn das Wetter totaler Müll ist, dann hat man einfach einen anderen Draht zueinander nach und nach. Aber es gibt nichts, ist egal, mit wem man zusammen in ein Feuer geht, wenn ich mit irgendeinem Kollegen im Feuer war, das erfolgreich gelöscht habe, dann geht man raus und ist der Trauzeuge auf der nächsten Hochzeit, weil das ist wirklich, das schweißt zusammen wie nichts anderes.
Ja, im wahrsten Sinne wahrscheinlich. Ja, das glaube ich. Aber ganz, ganz wichtiger Punkt, dieser Teamgedanke hat bei euch einfach nochmal eine ganz andere Komponente.
Auf jeden Fall. Also es ist kaum etwas wichtiger als das tatsächlich, finde ich persönlich.
Ja. Okay, also jetzt versuche ich nochmal so ein bisschen den Bogen zu spannen. Jetzt haben wir so ein bisschen den Löcheinsatz oder den Notfalleinsatz, glaube ich, besprochen, ne? Wie der so aussehen. Und der käme ja auch spontan rein und dann ist es schon so ein bisschen wie im Film, vielleicht seid ihr gerade irgendwie am Tischtennis spielen und dann kommt der Alarm und dann müsst ihr alle los und wisst halt, okay, ich sitze da, ich mache das. Das haben wir, glaube ich, so ein bisschen abgekaspert, oder?
Auf jeden Fall. Also ich sag mal, ich kann ja ein bisschen weiter vorgreifen nochmal. Es ist so, dass wir die Meldung bekommen über einen Einsatz, entweder über einen Lautsprecher oder über unseren Pieper, wie wir ihn nennen. Also wir haben so einen kleinen Melder am Gürtel, der legt dann los, meistens bei allen gleichzeitig und sagt, wir müssen dahin. Der gibt uns quasi keine Informationen. Der sagt uns zum Beispiel, dass wir zu einem Feuer fahren. Der sagt uns eine Adresse. Das ist eigentlich alles. Und dann deutet er noch ungefähr an, wie groß das ist. Also wie viele Staffeln, wie viele Fahrzeuge zu diesem Feuer fahren. Viel mehr ist es meistens nicht. Oder er sagt, dass wir zur technischen Hilfeleistung fahren oder dass wir zum Notfall fahren. Wenn wir vom Notfall sprechen, ist das immer ein rettungsdienstliches Stichwort. Viel mehr Informationen haben wir erstmal nicht. Damit gehen wir zum Fahrzeug. Und der Maschinist oder der Staffelführer holt dann den Alarmzettel, der kommt aus unserem Alarmdrucker raus und da steht dann meistens ein bisschen mehr drauf. Aber auch nicht wahnsinnig viel. Da steht dann die Adresse natürlich drauf, da steht dann sowas drauf wie Brand und dann eine Bezeichnung, wie groß dieser Brand ist, an der und der Stelle. Und dann steht da meistens vielleicht drunter Rauchgeruch im Treppenhaus oder so etwas. Und dann ist es natürlich ganz oft einfach so, dass da einfach jemand geraucht hat oder dass der Grill in irgendeiner Wohnung doof stand und durchs Wohnzimmer schön das Treppenhaus einmal vollgequalmt hat oder so etwas. Passiert natürlich auch, freuen wir uns, wenn nicht wahnsinnig viel los ist. Es gibt natürlich auch die extremen anderen Unterschiede, wo wir zu einem ganz, ganz kleinen Feuer gerufen werden und plötzlich stehen wir vor einem Vollbrand und müssen 16 Fahrzeuge nachbestellen oder so etwas. Ne, das gibt's natürlich auch. Also man hat immer recht wenig Informationen. Man kann sich so ein bisschen an diesem Zettel orientieren, aber manchmal ist das, was da draufsteht, auch völliger Quatsch. Man fragt sich, wie das irgendwie überhaupt zustande gekommen ist, wenn ich mir gerade die Einsatzsituation angucke.
Ja, also es bleibt immer eine gewisse Blackbox und die Vorbereitung kommt ein bisschen auf der Fahrt und dann vor Ort. Okay, also dann haben wir aber so einen Ernstfall mal so ein bisschen abgekaspert. Ihr arbeitet dann auch, sag ich mal, an der Notfallstelle viel mit anderen zusammen, oder? Weil ich sag mal, ich stelle mir jetzt das brennendes Haus vor, ihr geht da rein, rettet jemanden da raus, dann müsst ihr mit Polizei, Kranken,
im Rettungsdienst zum Beispiel,
ja. Rettungsdienst, genau. Der seid ihr aber auch manchmal selber.
Der wir auch meistens selber sind, ja.
Dann sag doch da mal kurz was zu.
Der Rettungssanitäter ist die dreimonatige Ausbildung. Dann ist man wieder der Maschinist auf dem Rettungswagen und der Zuarbeitende für den Notfallsanitäter. Der Notfallsanitäter ist eine dreijährige Berufsausbildung, die ist auch noch gar nicht so alt. Ich will jetzt keine Zahl sagen, wie viele Jahre es die schon gibt, denn dann sage ich bestimmt was Falsches. Aber die ist noch nicht so uralt. Ja. Und das ist der Verantwortliche auf dem Rettungswagen und der Rettungssanitäter ist der Maschinist und der Zuarbeitende.
Und das ist dann wie so eine Fortbildung oder Zusatzqualifikation.
Der Notfallsanitäter ist eine richtige Berufsausbildung.
Nee, ach so, ja, ich meinte jetzt den Rettungssanitäter.
Genau, das kann jeder machen. Da muss man kein Feuerwehrmann für sein. Das ist eine dreimonatige Ausbildung. Und dann hat man, ich weiß gar nicht genau, was man dann hat. Also man kann sich dann als Rettungssanitäter schimpfen, man kann sich als Rettungssanitäter auf Rettungswachen in Städten bewerben. Man wird auch genommen, also Rettungssanitäter werden auch gesucht, vor allem aber Notfallsanitäter. Und dann, und das ist eigentlich fast jeder Feuerwehrmann. Also jeder Berufsfeuerwehrmann ist eigentlich Rettungssanitäter. Ich wüsste nicht, dass es irgendwo anders ist.
Leuchtet ein, weil ihr müsst dann handeln können. Ihr müsst zumindest so eine Erstversorgung und Vorbereitung machen können, bis dann der Notfallsanitäter oder die Notfallsanitäterin übernimmt.
Ne? Viele Feuerwehrleute sind auch Notfallsanitäter. Also auch das ist, das hat sich in letzter Zeit und in den letzten Jahren so ergeben. Jetzt greife ich vielleicht ein bisschen weit. Also es gab früher den Rettungsassistenten, das war eine Ausbildung, ich glaube, die hat 6 Monate gedauert. Und diese Rettungsassistenten wurden dann, die gibt es offiziell nicht mehr. Die wurden nach und nach zu Notfallsanitätern fortgebildet. Das heißt, viele Feuerwachen haben Notfallsanitäter. Jetzt ist es so, das ist momentan ein großes Problem in ganz Deutschland, dass es viel zu wenig Notfallsanitäter gibt. Deshalb ist es auch nicht selten, dass in Großstädten die Notfallsanitäter viel mehr auf dem Rettungswagen sind als auf dem Löschfahrzeug. Dass die wirklich fast hauptsächlich mittlerweile Rettungswagen fahren, weil es da so einen Mangel gibt. Was ich schade finde, weil der Beruf so spannend und so vielseitig eigentlich auch ist. Ich glaube, da ist das größte Problem, dass die Feuerwehrleute oder die Kollegen von damals, sie wollten Feuerwehrmann werden, sind in die rettungsdienstliche Schiene, die hat sich immer mehr so etabliert, wurden dann nach und nach so in diesen Notfallsanitäter reingedrückt und machen das jetzt zu, ich sag mal, 70-80%. Und das gefällt einem nicht natürlich, was ich völlig verstehen kann, dass man in eine Berufsgruppe plötzlich gedrückt wird, die man eigentlich gar nicht machen wollte. Heutzutage ist es jetzt ein bisschen durchsichtiger. Also wenn man jetzt neu zur Feuerwehr geht, dann wird einem eigentlich ziemlich klar gesagt, wie der aktuelle Stand ist. Kann natürlich in 20 Jahren auch alles wieder anders aussehen. Aber wer sich, ich sag mal explizit bei mir, in meiner Behörde, als Feuerwehrmann bewirbt, der weiß und der kriegt eingetrichtert, dass da viel Rettungsdienst bei ist.
Ja, der Fachkräftemangel drückt überall, ne? Auch bei der Feuerwehr. Bei der
Feuerwehr auch sehr stark. Und das wird Prognosen halber in nächster Zeit auch erstmal nicht besser.
Ja. Ja, also der Bedarf ist da. Ihr habt es gehört, liebe Gäste.
Das ist er auf jeden Fall.
Ja, und für mich auf jeden Fall ein Learning, dass es eben nicht nur dieses Feuerwehr, meine Güte, wie gendert man denn Feuerwehrmann, Feuerwehrperson?
Feuerwehrleute sagen wir meistens.
Genau, dass es nicht nur Feuerwehrleute gibt, die sich ums Feuer kümmern, sondern dass da ganz viel eben auch Rettung und Versorgung mit dabei ist.
Auf jeden Fall. Und es gibt der Beruf des Feuerwehrmanns, der ist ja auch noch, es geht ja auch noch viel weiter danach. Also es ist ja nicht so, als würde ich zur Feuerwehr gehen und meistens sind Feuerwehrleute Beamte und arbeiten bis 62 Jahren auf dem Rettungswagen und auf dem Löschfahrzeug und gehen dann. Es ist ein körperlicher Beruf, das muss jedem klar sein, so wie viele andere Berufe auch. Der Körper wird natürlich auch in Mitleidenschaft gezogen. Vielleicht bei dem einen oder anderen, der sich 2-3 Mal verhoben hat, treten vielleicht auch mal die ein oder anderen Rückenprobleme auf. Das kann passieren. Irgendwann können sie nicht mehr ins Feuer gehen. Irgendwann können sie nicht mehr die Person die Treppe runtertragen. Irgendwann können sie nicht mehr mit dem Feuer, mit die tragen, durch die Gegend tragen, den Rettungswagen bedienen und so weiter. Das geht nicht mehr. Deshalb gibt es, die Feuerwehr besteht aus ganz vielen Posten, sage ich jetzt einfach mal, aus ganz vielen Funktionen, die alle irgendwann mal Feuerwehrleute waren. Im Optimalfall zumindest. Es gibt ja auch die Leitstelle. Die Einsätze müssen koordiniert werden, die Anrufe müssen angenommen werden, die müssen beschickt werden. Die Ausbilder natürlich, die alle auch mal Feuerwehrleute waren oder meistens alles Feuerwehrleute waren, die dann nicht mehr im aktiven Einsatzdienst bereit sind. Die Werkstätten, Atemschutzwerkstätten, die Fahrzeugkoordination, also Bürojobs. Im Grunde ist man ja Teil einer Behörde und eines riesengroßen Vereins, indem es tausende Funktionen zu erfüllen gibt und die müssen auch alle erfüllt werden. Also wenn ich mit 50 Jahren sage, ich kann nicht mehr, oder man sich vielleicht entwickelt man ja auch Asthma wegen irgendwas, was man angeboren hat und niemals wusste und ist nicht mehr atemschutztauglich, dann hat man bei der Feuerwehr im aktiven Dienst auch nicht mehr viel zu tun. Dann passiert es dann irgendwann, dass ich vielleicht in die Werkstatt gehe, dass ich in die Leitstelle gehe, dass ich andere spannende Berufsfelder entdecke in der Feuerwehr. Das gibt's natürlich auch.
Stimmt, das ist gut, dass du das beschreibst. Das ist einfach ein riesen komplexer Apparat mit vielen Möglichkeiten, muss man dann ja auch so sagen, ne?
Auf jeden Fall. Was man definitiv sagen kann, ist, dass wenn einem der Beruf nicht mehr gefällt, was ich mir aktuell nicht vorstellen kann, kann man dem ausweichen. Man kann problemlos sagen, ich möchte das nicht mehr machen, ich möchte jetzt in die Schule Ausbilder werden. Da gehört dann natürlich auch eine gewisse Lehrgänge dazu, die man natürlich absolvieren muss. Klar. Man muss hospitieren und so weiter. Oder ich möchte in die Leitstelle gehen und Einsätze koordinieren. Ich möchte in die Fahrzeugverwaltung gehen und so etwas, in die Werkstätten. Also da gibt's Möglichkeiten.
Dann lass uns doch da mal drauf einsteigen, weil du hast jetzt schon zweimal das Wörtchen Ausbilder erwähnt. Wie läuft denn die Ausbildung ab? Wie wird man denn dann Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau?
Die Ausbildung zum Feuerwehrmann, die ist anstrengend, definitiv. Aber die macht auch super viel Spaß. Also man braucht eine gewisse sportliche Eignung, das muss ich, glaube ich, nicht erzählen. Es gibt Einstellungstests, die müssen natürlich vorbestanden werden. Die sind nicht wahnsinnig schwierig. Es ist nicht so, als müsste man das Muskelpaket sein und der Marathonläufer, um zur Feuerwehr zu gehen. Viel interessanter ist es, die Jahre, die man in der Ausbildung ist, zu nutzen, um sich entsprechend sportlich natürlich auch weiter zu etablieren und natürlich seine sportliche Leistung auch weiter zu verbessern. Da gehört ganz schön viel zu. Ausdauerbereich natürlich, ich glaube, es gibt keine Feuerwehr, in der nicht am Ende Laufen abgeprüft wird.
Krass, okay. Schwimmen, klar, Kondition.
Schwimmen, man macht einen Rettungsschein auf jeden Fall. Auch da braucht man eine gewisse Leistung. Man wird aber ausgebildet. Ich habe Leute in der Ausbildung gehabt, falls da jetzt jemand Angst haben sollte, die haben quasi 10 Minuten gebraucht, um 25 Meter zu schwimmen. Die haben 16 Stunden lang, also 16 Tage, jeweils eine Stunde, diesen Rettungsschein gemacht und haben ihn alle am Ende auch in der Hand gehabt. Also da wird man gut auch durchgeführt. Also bitte nicht wegen Schwimmen da irgendwie denken, dass man das nicht könnte. Es gibt natürlich eine Kraftkomponente. Völlig klar, das vom Bankdrücken und Bankziehen bis zu Klimmzüge. Ich habe gerade Wortfindungsschwierigkeiten gehabt. Und auch Koordinationsaufgaben. Also es ist zum Beispiel so ein Schwebebalken, über den man rüberlaufen muss mit einem 10-Kilo-Sack in einer Hand und so weiter, wo man über einen Medizinball rübersteigen muss und so etwas. Das wird alles massiv trainiert. Also jeder, der sportlich eine gewisse Affinität hat, kann das auch schaffen. Es ist nicht so, als müsste jeder, der irgendwie Lust auf Sport hat, der bereit ist, auch in der Freizeit vielleicht ein bisschen zu laufen zu gehen, vielleicht ins Fitnessstudio zu gehen oder in seinem persönlichen Ruderverein irgendwie ab und an mal ein bisschen Bankdrücken zu machen, der kann das auch schaffen. Dann besteht die Ausbildung, Entschuldigung, jetzt kommen wir zum ursprünglichen Thema zurück. In den meisten Städten ist es, glaube ich, immer noch so, dass man, um Feuerwehrmann zu werden, vorab eine Berufsausbildung benötigt. Ist auch sinnvoll, weil der Feuerwehrmann selbst keine Berufsausbildung ist. Das ist eine Laufbahn, eine Beamtenlaufbahn meistens. Und es ist, man bekommt natürlich seine Urkunden, aber es ist man ist da nicht Feuerwehrgeselle oder so etwas. Das gibt es nicht. Man wird Rettungssanitäter, das ist keine Berufsausbildung, das ist, ich weiß gar nicht genau, was das ist. Aber es ist halt diese dreimonatige Ausbildung, die einem dann dazu auszeichnet. Und man wird Feuerwehrmann in diesen, oder man wird Brandmeister. Man wird Feuerwehrmann in diesen verschiedenen
Disziplinen.
Genau, also man macht quasi einen Haufen Fortbildungen, könnte man es nennen. Das ist die Truppmann-Ausbildung, das ist eine Gruppenführer-Ausbildung, die rettungsdienstliche Ausbildung, eine Drehleiter-Ausbildung. Das sind unterschiedliche Funktionen, die man erlernt und dann halt am Ende alle zusammen irgendwie durchführen muss. In der Freiwilligen Feuerwehr ist das ein schönes Beispiel. Da macht man das zum Beispiel nach und nach. Man tritt der Freiwilligen Feuerwehr bei, dann macht man den B1. Das heißt, ich bin Truppmann und ich darf ein bisschen was mitmachen. Dann mache ich erst vielleicht irgendwann einen Atemschutzgeräteträger. Das ist erst der Moment, wo ich dann unter Atemschutz arbeiten darf. Dann mache ich vielleicht irgendwann den Truppführer, dass ich dann auch einen Trupp führen darf. Das ist dann der B2. Oder vielleicht sogar einen Gruppen- oder einen Staffelführer, dass ich auch ein ganzes Fahrzeug führen darf. Dann mache ich den Drehleiterschein und so etwas, und damit ich auch eine Drehleiter fahren darf und bedienen darf. Und das ist halt in der Berufsfeuerwehrausbildung alles in einem. Und damit man dann auch vollumfänglich oder fast vollumfänglich eingesetzt werden darf. Dementsprechend macht man vorab eine Berufsausbildung. Meistens wird's gerne gesehen, wenn man eine handwerkliche Berufsausbildung vorweg gemacht hat. Mittlerweile ist die Not aber so groß, dass das nicht mehr unbedingt zu erwarten ist. Und das ist, finde ich, ganz spannend. Dadurch, dass der Notfallsanitäter ja heutzutage eine Berufsausbildung ist und man die bei der Feuerwehr ohnehin machen kann, gibt es in vielen Feuerwehren, ich weiß nicht, ob das mittlerweile bei allen angekommen ist, die Möglichkeit, eine 4- oder 4,5-jährige Ausbildung zum Feuerwehrmann zu machen, wo dieser Notfallsanitäter schon inkludiert ist. Das heißt, ich werde Rettungssanitäter, ich werde Notfallsanitäter, ich kriege die gesamte Feuerwehrausbildung oder hoffentlich die gesamte Feuerwehrausbildung und bin am Ende Beamter und direkt in der Funktion als Verantwortlicher auf dem Rettungswagen und als Feuerwehrmann. Dann kann man sich halt eine andere Ausbildung vorab gerne mal sparen.
Ja. Ja, gut, ne, da regelt der Bedarf dann auch teilweise jetzt so ein bisschen.
Ich finde das das ist richtig, ja. Aber ich finde das auch sinnvoll. Also gerade der Notfallsanitäter, der so gefragt ist und gerade leider auch recht unbeliebt, weil man halt so viel auf dem Rettungswagen ist und weil es die anstrengenderen Tage und vor allem die anstrengenderen Nächte sind. Gerade deswegen ist es so wichtig, dass mehr Leute diesen Notfallsanitäter machen, damit sich das auch wieder ausgleicht. Wenn wir mehr Notfallsanitäter haben, dann muss man auch viel seltener auf diesem Fahrzeug sitzen.
Dann verteilt sich das einfach besser.
Genau.
Ne? Okay, das heißt, es verändert sich so ein bisschen, aber es war bisher und ist auch teilweise noch so, dass eine Ausbildung vorher gern gesehen ist und gerne eine handwerkliche, glaube ich, auch teilweise, weil zum Beispiel, wenn man jetzt mit Holz oder mit Metall eine Ausbildung gemacht hat, weil man dann einfach mit dem Material oder generell mit Materialien sich schon ganz gut auskennt. Ne? Das ist, glaube ich, einfach sinnvoll, wenn man dann später mit dem Löschfahrzeug entsprechende Materialien begegnet.
Auf jeden Fall. Es ist Kfz-Mechatroniker zum Beispiel wissen genau, wie das Auto funktioniert. Die wissen genau, worauf zu achten ist, wenn man ein Auto mal aufschneidet oder so etwas. Das weiß der Feuerwehrmann natürlich auch. Aber ein Mechatroniker dabei zu haben, ist natürlich nochmal was anderes. Ein Elektriker, der genau weiß, wo verläuft dies, wo läuft das.
Oh,
Klempner zum Beispiel. Auch das, wenn es mal um vollgelaufene Keller geht oder um etwas in der Art.
Ja.
Leute, die vorher vielleicht bei Gasfirmen gearbeitet haben, die mit Gas zu tun haben, ist natürlich auch wichtig. Oder einfach die Handwerker, Tischler, Schreiner, Schlosser und so weiter. Die führen diese Werkzeuge, die wir benutzen, natürlich viel geschickter und viel erfahrener als Leute, die vielleicht vorher nur den Notfallsanitäter gemacht haben, um es mal so zu sagen. Ja. Also die sind natürlich medizinisch top ausgebildet. Das ist ja die höchste rettungsdienstliche medizinische Ausbildung außer dem Arzt, die man haben kann. Die haben da natürlich die Top-Ahnung, aber eine Flex wahrscheinlich 10-mal in der Hand gehabt im Leben. Ne?
Selten
das ist, genau, das ist einfach so der Punkt. Da unterscheidet es sich.
Ja, ja, das finde ich schon eine ganz wertvolle Info, weil damit ist das einfach auch, ist Feuerwehrmann auch einfach nochmal eine Perspektive, wenn man vielleicht schon anderswo unterwegs ist. Ne?
Auf jeden Fall. Hört man auch ganz oft, dass die Leute dann da schon 10 Jahre in einem Beruf gearbeitet haben, was anderes machen wollten und zur Feuerwehr gegangen sind. Und das ist toll, weil die Leute mit Lebenserfahrung kommen. Das ist und das sage ich als jemand, der das nicht getan hat. Also ich bin nicht mit wahnsinnig viel Lebenserfahrung zur Feuerwehr gegangen.
Ja, das ist doch die perfekte Überleitung.
Ja, wahrscheinlich.
Dann würde mich tatsächlich brennend interessieren.
Ja.
Brennend interessieren, wie bist du denn dazu gekommen zu diesem Beruf?
Also mein Weg war tatsächlich sehr kompliziert, um dahin zu kommen. Ich werde das mal ein bisschen runterbrechen. Ich war früher einfach der Standardschüler. Ich bin zur Schule gegangen, ich habe mein Abitur gemacht, weil ich es halt konnte. Also ich habe nicht wirklich einen Plan gehabt mit meinem Abitur. Ich habe einfach gar keinen Plan gehabt. Das ist so ein bisschen der Punkt. Und habe mein Abitur einfach gemacht. Und weil ich keinen Plan hatte, habe ich es auch mit wenig Elan gemacht und habe dementsprechend auch kein wahnsinnig gutes Abitur gemacht. Und danach habe ich überlegt und ich habe gedacht, irgendwas musst du tun. Mich hat immer der medizinische Bereich interessiert. Ich habe auch immer mit dem Gedanken gespielt, Medizin zu studieren, aber ich bin heute heilfroh, das nicht getan zu haben. Nichts gegen den Arztberuf, überhaupt nicht. Aber die Disziplin habe ich einfach nicht. Also für das Studium und für das, was man da lernt, nee. Also das hätte ich vielleicht im schlimmsten Fall 4-5 Jahre gemacht und hätte dann gesagt, jetzt machst du was anderes. Nein, ich habe es aber so ähnlich gemacht. Ich habe tatsächlich gedacht, ey, ich habe Abitur, ich kann doch keine Berufsausbildung machen. Ich muss doch studieren.
Ja,
na klar.
Der Klassiker.
Und dann habe ich angefangen zu studieren. Und das ist nicht so gut gelaufen. Dann habe ich gedacht, hey, ich habe ja immer noch Abitur. Ich muss ja immer noch studieren. Also habe ich was anderes studiert. Das ist ähnlich gut gelaufen. Und erst dann, als ich wirklich mal so 2 Jahre lang meinen Eltern auf die Nerven gegangen bin, weil die einfach nicht wussten, weil ich selbst nicht wusste, was ich mit mir anfangen soll, bin ich über meine Nebentätigkeit, die ich ausübe, dazu gekommen, einen Beruf zu wählen, der mich interessiert. Das war das Medizinische. Und mein Vater hat früher die besten Geschichten erzählt, weil er als in seinem Bundesfreiwilligendienst damals Rettungswagen gefahren ist und er die besten Geschichten erzählt. Und ich dachte einfach, ey, du magst Medizin, du hast Gründe umzuziehen und du hast eine Nebentätigkeit, bei der du bei der Schichtdienst richtig passend ist, du wirst Sanitäter. Und dann habe ich mich bei der jeweiligen Feuerwehr eben umgehört und habe da geguckt. Und dann habe ich gedacht, ey, ich bin auch in der Freiwilligen Feuerwehr. Also das war ich tatsächlich jahrelang. Kannst du auch Berufsfeuerwehrmann werden. Und das war die beste Entscheidung, die ich getroffen habe. Weil es, also so bin ich da hingekommen. Es gab diese Umwege. Und jetzt passt es natürlich nicht mehr, dass ich vorhin gesagt habe, man muss eine Berufsausbildung vorweg haben.
Ja, da sieht man, es muss nicht sein, es ist halt gerne gesehen.
Es gibt, aber es ist meistens Pflicht, aber es gibt mittlerweile Städte, die bieten eine verlängerte Ausbildung an. Und da ist man vorher, das war bei mir so, 1,5 Jahre lang in ganz vielen unterschiedlichen handwerklichen Gewerken unterwegs gewesen.
Cool.
Das heißt, ich habe 1,5 Jahre so eine handwerkliche Ausbildung gemacht, also eine handwerkliche Grundausbildung. Da war ich in der Zimmerei, ich habe geschweißt, ich habe an Autos geschraubt, ich habe Plasmaschneider gearbeitet, also wirklich, man hat wirklich viel gemacht. Im Grunde nichts Ausbildungsfertiges, aber man hat viele Werkzeuge mal in der Hand gehabt. Mhm. Und das als jemand, der Abitur gemacht hat und danach zweimal studiert hat. Das war ein völlig anderes Leben für mich. Und hat auch gedauert, sich da reinzufinden. Aber ich habe es nicht bereut.
Ja. Ah, und ich finde es so super, dass du das sagst, weil tatsächlich hast du ja recht, das machen unheimlich viele, ich sage das in jeder dritten Podcast-Folge, aber in Deutschland meint man muss Abi machen und man muss dann auch studieren. Und dem will ich einfach entgegenwirken. Man sollte das machen, was zu einem passt.
Ja,
und
bitte.
Du hast es für dich gefunden, Gott sei Dank. Und ich finde es auch einen wertvollen Aspekt, dass du sagst, ich war in der Freiwilligen Feuerwehr, weil diese Dinge, die man außerhalb von Schule oder Uni macht, dass die nochmal wichtig werden können im Leben, das habe ich schon in einigen Folgen erlebt. Also das sollte man echt nicht unterschätzen.
Und deshalb finde ich es extrem schade, dass man so viel momentan in diese Schulausbildung steckt. Man steckt immer mehr in diese Ausbildung rein, gerade ins Abitur, und lernt gar nicht kennen, was es halt noch so gibt da draußen. Und ich meine, ich bin froh, dass ich die Zeit für die Freiwillige Feuerwehr gehabt habe, weil ich da ansonsten niemals, weil ich jetzt nicht wäre, wo ich bin, wenn ich das nicht getan hätte. Und ich kann nur empfehlen, wenn man nicht weiß, wenn man nicht wirklich hundertprozentig weiß, was man machen möchte, nach der 10. Klasse oder nach der 9. Klasse oder wie auch immer, ist ja von Bundesland zu Bundesland auch anders, eine Ausbildung zu machen oder ein freiwilliges soziales Jahr zu machen, sich mal ein bisschen umzugucken und erstmal das Leben überhaupt kennenzulernen, bevor man nur von der Schulbank in die Universität geht. Es gibt die Leute, die sind dafür absolut gemacht, mein Bruder zum Beispiel, aber ich war's nicht. Auf gar keinen Fall.
Ja, es ist einfach super wichtig, genau wie du sagst, für den einen passt das, für den anderen passt das. Und es kann nicht den einen Weg für alle geben, weil wir sind nun mal alle verschieden. Und die, wo es passt, gerne weiter zur Schule, auch gerne an die Uni, gar kein Ding. Aber die, wo vielleicht was anderes gut passt, es ist so viel möglich heutzutage. Man kann locker eine Ausbildung machen und danach noch studieren oder auch danach noch das Abi machen. Das Wichtigste, finde ich, ist, dass man guckt, was passt für mich und was kann ich auch gut. Weil dann kriege ich so Gäste wie dich, die einfach richtig happy auch mit ihrem Beruf sind. Ich bin froh, dass du den Weg gefunden hast, und auch wenn du dafür zweimal abbiegen musstest.
Ja, nicht nur zweimal eigentlich. Ich habe viel gearbeitet früher, also viele verschiedene Sachen gemacht. Und ich habe immer Angst gehabt, irgendwann in einem Beruf zu enden. Nichts gegen dich, überhaupt nicht, oder gegen deinen Beruf, bei dem ich einfach so morgens bis nachmittags im Büro sitze. Das war immer sowas, da habe ich immer ein bisschen Angst vor gehabt. Ich habe immer gedacht, ich möchte einen abwechslungsreichen Arbeitstag haben. Ich möchte viel mit Menschen arbeiten. Der medizinische Aspekt hat mich super interessiert. Und im Grunde bin ich da, wo ich bin, absolut, absolut richtig. Jetzt bin ich sogar einer von den Verrückten, sagen wir bei uns in der Feuerwehr immer, der fast noch mehr auf den rettungsdienstlichen Teil steht als auf den Feuerwehrteil. Das macht es vielleicht für mich auch noch ein bisschen einfacher, weil viele Kollegen über diesen Rettungsdienst fluchen. Also fluchen ist vielleicht verkehrt, aber die wollen halt eher Feuer löschen als Patienten ins Krankenhaus bringen. Kann ich völlig nachvollziehen, mache ich auch lieber. Aber dieses mit einem Kollegen, mit dem man sich am besten auch noch richtig geil versteht, auf dem Rettungswagen zu sitzen und den ganzen Tag zu arbeiten, spannende Sachen zu erleben, jedes Mal was Neues zu haben, neue Wohnungen zu sehen, keinen Plan zu haben, wo man gerade hinfährt, keinen Plan zu haben, ob das, was auf diesem Alarmzettel steht, auch das ist, was ich am Ende vorfinden werde. Da kann man auch tausende Geschichten erzählen. Das ist so ein, genialer Beruf. Das macht einfach Spaß. Also
Boah, das freut mich richtig, dass da jetzt nochmal so ein von Herzen Plädoyer kam. Und das kann ich mir auch richtig gut vorstellen, muss ich sagen. Und ich finde es aber auch gut, dass du ehrlich ansprichst, dass diese Verhältnismäßigkeit Feuer und Rettung, sage ich mal, dass das ein Thema ist, weil es ist einfach gut, wenn man das weiß, vielleicht ja auch, wenn man sich bewirbt, weil dann kann man schon mal sagen, hey, ich kenne die Problematik, ich kann damit umgehen, was weiß ich, weil ich hätte es jetzt vorher nicht gewusst.
Nee, es ist auch nicht überall so. Wie gesagt, es gibt noch Städte, das sind meistens so diese so Kreisstädte, kleine Städte, die wirklich 100% Feuerwehr noch machen. Das sind aber auch meistens die Städte, das gehört auch dazu, man macht viel Amtshilfe. Das ist in den richtig großen Städten kaum möglich, weil man fast nur unterwegs ist. Aber es gibt natürlich auch die Städte, wo man die Polizei viel unterstützt, wo man vielleicht auf Festivals unterstützt, nicht jetzt irgendwie im Verkauf von irgendetwas, sondern wo man so ein bisschen die Sicherung übernimmt und so etwas. Das gibt's natürlich auch, oder bei irgendwelchen Marathons oder so weiter, bei irgendwelchen, jetzt zum Beispiel, jetzt kann ich ja mal zumindest soweit sagen, bei der Europameisterschaft, da gibt es Urlaubssperren für viele Feuerwehren, da gibt es natürlich die Situation, wo extra Wachen eingerichtet werden, wo man dann sitzt. Das sind natürlich gerade in den Kleinstädten vielleicht auch Situationen, wo vielleicht Brennpunkte und so weiter speziell gesichert werden und so etwas, wo Amtshilfen geleistet werden. Das gibt's natürlich auch. Man muss aber mal ganz kurz, ich erzähle die ganze Zeit über die ganzen tollen Sachen. Man muss sich natürlich immer noch bewusst machen, dass der Beruf natürlich auch was mit einem macht. Ne? Also ich habe viele Sachen gesehen, die waren nicht schön. Damit komme ich klar. Damit kommt man auch klar, weil es etwas anderes ist. Alles, was ein Feuerwehrmann sieht, kann man ja im normalen Leben auch sehen. Wenn man der gerade da ist, wenn man einen schweren Unfall sieht, wenn man vielleicht andere unschöne Sachen sieht, die ich jetzt hier nicht weiter beleuchten muss. Aber man kann immer der Erste sein, der da ist. Das Gute ist, dass man als Feuerwehrmann ungefähr weiß, dass man gerade in eine Notsituation fährt und sich ein bisschen auf alles vorbereitet, was man so sieht. Trotzdem, das muss man natürlich im Hinterkopf behalten, wir sagen bei der Feuerwehr immer, auch wenn es ein bisschen hochgestochen klingt, wir laufen da rein, wo andere weglaufen. Ja, und man sieht Sachen, die nicht schön sind. Man erlebt Sachen, die nicht schön sind. Das muss man sich natürlich bewusst machen. Es geht gar nicht unbedingt nur darum, dass es wie in gewissen Serien ist, wo man sich permanent verletzt oder Kollegen sterben oder so. Das passiert wirklich jetzt nicht oft. Sondern eher, dass man aber auch psychisch, dass es einen auch psychisch teilweise echt mitnehmen kann. Also das muss man zumindest im Hinterkopf behalten.
Ja, das ist gut, dass du das noch sagst. Und ich glaube, dieser Satz, der wird mir in Erinnerung bleiben, ihr lauft da rein, wo andere weglaufen. Das ist halt echt der Punkt. Und natürlich erlebt ihr, das höre ich schon raus, viele skurrile und vielleicht auch lustige Geschichten.
Ja, auf jeden Fall.
Aber es gibt halt auch die Geschichten, die einen mitnehmen, wo man vielleicht irgendwas nicht retten konnte, was man retten wollte. Und da muss man mit umgehen. Vielleicht kannst du ganz kurz noch was dazu sagen, ob es da aber auch Systematiken gibt, keine Ahnung, Supervision oder wie ihr da vielleicht auch dann professionell mit umgehen könnt, wenn ihr jetzt mal wirklich, was weiß ich, Massenunfall irgendwo erlebt habt.
Auf jeden Fall. Also da gibt es, das ist auch noch gar nicht so lange, dass das jetzt überall sich so etabliert hat. Aber es gibt ganz groß, es gibt immer Leute, die man anrufen kann. Es gibt klar ausgebildete, klar definierte Kollegen, die in dieser Einsatznachsorge tatsächlich geschult sind. Also wenn ich jetzt etwas erlebe, was einfach wirklich schwierig war, dann wird immer gefragt, brauchst du jemanden? Soll jemand kommen? Kommt das Einsatznachsorgeteam? Möchtest du darüber reden? Brauchst du irgendwie, gehst du nach Hause oder was weiß ich und so etwas? Und das muss einem bewusst sein. Es gibt die Sachen, Patienten sind nicht immer erwachsen, um es mal so zu sagen. Das gibt es auch. Man ist natürlich auch, es gibt auch Körperverletzungen, es gibt kriminelle Situationen, Kriminalfälle, zu denen wir natürlich dann Opfer und so weiter behandeln müssen oder auch Täter behandeln müssen und so etwas. Das ist, das gehört alles mit dazu. Man hat einen ganz großen Aspekt hat man auch mit psychischen Erkrankten zu tun. Die draußen vielleicht verwirrt in der U-Bahn rumlaufen und dann ruft man auf. Wer wird gerufen? Natürlich die Feuerwehr oder die Polizei, die uns dann alarmiert. Und auch da muss man helfen, da muss man empathisch bleiben. Das fällt vielen Kollegen, auch mir, manchmal sehr schwer. Das klingt jetzt so, als wäre ich so der Überkollege. Nein, ich meine, also es fällt einem wirklich schwer, manchmal zu begreifen, der ist gerade psychisch krank. Man ist schnell genervt manchmal und denkt, ey, jetzt hör doch einfach mal zu, lass uns doch einfach mal das machen. Und aber auch das muss man natürlich im Kopf behalten. Es ist nicht immer nur, zu diesem Beruf gehört nicht einfach nur Feuerwehr, zu dem Beruf gehört auch viel Menschenkenntnis, Empathie ist wichtig, Teamfähigkeit natürlich auf jeden Fall und auch den Punkt, einfach Sachen auch mal von Kollegen einzustecken, um es mal so zu sagen. Weil Feuerwehrleute sind auch ein bisschen ruppig, ne? Also das muss man, oder die meisten zumindest. Wenn man Mist gebaut hat, dann muss man dafür einfach mal gerade stehen. Wenn man gerade mal beim Frühstück hätte helfen können und man sagt, ist heute nicht mein Tag, ist schlecht.
Dann kriegst du einen Spruch gedrückt.
Dann kriegt man nochmal einen Spruch gedrückt. Im Grunde, am Ende haben wir uns immer noch alle lieb, am Ende ist immer noch alles okay und jeder hat mal einen schlechten Tag. Aber es ist ein anderer Umgang.
Ja.
Es ist ein bisschen mehr Familie.
Ja, glaube ich. Kann ich mir gut vorstellen. Ich finde, wir haben extrem viel bearbeitet. Ich habe das Gefühl, wir haben trotzdem nicht alles abgebildet. Also das ist irgendwie gar nicht so einfach zu schaffen. Ich habe ein paar Mal überlegt, ob wir noch eine Folge aufnehmen sollten mit konkreten Stories quasi, was du so
von
erlebt
mir aus
hast.
Gerne.
Das würde mich echt interessieren, weil das ist immer so mitgeschwungen. Aber das hätte heute einfach voll den Rahmen gesprengt. Vielleicht machen wir das nochmal. Anonymisierte Stories, die du so erlebt hast, fände ich echt cool. Dann würde ich für heute erstmal sagen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben viel abgedeckt, was den Beruf ausmacht. Und vielleicht gibt's noch eine Folge mit skurrilen Geschichten aus dem Feuerwehralltag.
Du hast ja meinen Kontakt, sehr gerne, grundsätzlich.
Ja, dann vielen lieben Dank und an die Zuhörerinnen und Zuhörer auch vielen lieben Dank und euch einen schönen Tag oder Abend. Und wenn ihr noch Fragen habt oder euch Fragen jetzt gekommen sind, dann schreibt mir doch gerne bei Instagram und dann gebe ich die Fragen an Alex weiter und kläre die noch. Und ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge.